Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht. Willkommen bei Sexologie, Wissen macht Lust. Heute geht es um eine Folge für alle Eltern oder alle, die irgendwann mal mit Kindern zu tun haben. Und ich habe sie liebevoll genannt, sexuelle Bildung beginnt zu Hause oder wie wir unsere Kinder stark machen. Und ich freue mich sehr, dass heute wieder die liebe Caro mit mir im Studio ist. Caro ist einer dieser Menschen, die mühelos zwischen extrem unterschiedlichen Themen wechseln können. Ja? Eben sprechen wir noch über erotische Praktiken und Rimming. 5 Minuten später dann über Windeln, Milchstau und Doktorspiele.
Ja, ich glaube, bei uns wird es nie langweilig.
Das ist eine breite Palette, die wir bedienen können.
Ja.
Und ich wollte dich fragen zum Einstieg, weißt du noch, wer oder was dich eigentlich aufgeklärt hat?
Ja, sehr, sehr deutlich noch. Und zwar meine Schwester war das. Sie hat eine ältere Schwester. Und sie ist mal heimgekommen von der Schule und hat mir gesagt, ich weiß jetzt, woher die Babys kommen. Und dann ich so, ja, okay, was, also woher? Und dann hat sie es mir erklärt und hat sehr anatomisch, was gemacht wird. Mhm. Und ich habe voll angefangen zu heulen. Und habe gesagt, und ich habe wirklich gesagt, nein, die Mami würde das nie machen.
Nein, also die nicht.
Weißt du, meinem Vater habe ich es zugetraut, aber nicht meine Mami. Und dann bin ich zu ihr. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, aber meine Schwester verbreitet Lügengeschichten und so. Sie hat gesagt, so entstehen Babys.
Aha.
Und ich weiß noch, meine Mami schaut mich an, so ganz ernst, und sagt, doch, das stimmt. Hey, und bei mir ist eine Welt
zusammengebrochen. Welt zusammengebrochen, ja.
Das glaube ich. Oh nein. Ich war so müde, so enttäuscht. Und jetzt bin ich Sexologin.
So, das heißt, Minus und Minus gibt dann doch irgendwann mal Plus.
Man muss lang noch warten und dann geht's.
Okay. Ich finde das grundsätzlich immer eine spannende Frage. Es ist jetzt nicht so, dass ich das all meine Freunde immer beim Abendessen oder so frage. Und jetzt nicht nur aus purer Neugier, sondern weil die Frage nach, wie ein Mensch aufgeklärt ist oder wurde oder wo und wann, tatsächlich viel über unsere eigene Haltung zur Sexualität verrät. Mhm. Weil meistens erinnern wir uns an ganz wenige Fakten, aber dafür an die Atmosphäre oder eben was für Gefühle wir hatten. Und es war jetzt nicht einstudiert. Ihr wisst ja, wir teilen die Skripte nicht miteinander. Aber bei den meisten ist es eben so, dass wir uns sehr, sehr gut daran erinnern, wie haben wir uns dann gefühlt. In deinem Fall war es jetzt Trauer.
Trauer und Schock.
Ich glaube, bei den meisten würden sagen, ja, es war eher beschämend oder, keine Ahnung, da wurde geschwiegen. Also ich kann mich erinnern, mein Papa hat mir erzählt, als er mal eine Frage bei seinen Eltern gestellt hat, der wurde einfach wegignoriert. Da wurde einfach nicht drauf eingegangen.
Man hat einfach nicht gehört, dass er etwas gesagt hat.
Genau.
Und der bei dir, wer das Gefühl ist bei dir gewesen?
Ich kann es gar nicht so doll benennen. Ich kann mich vor allem an die Unterrichtseinheiten in der Schule erinnern. Und ich hatte die erste Aufklärungsstunde im Grundschulunterricht. Wir haben mega schöne Vorlagen bekommen zum Ausmalen. Und ich habe halt einfach schon immer gern gemalt. Und ich glaube, mein primärer Fokus war einfach, diese Dinge mit Fleischfarbe auszumalen.
Schön.
Ja, aber also deshalb eigentlich sehr positiv konnotiert erstmal.
Okay, das hat dir schon den Freude gemacht.
Genau. So, sexuelle Bildung beginnt viel früher, als viele denken. Und zwar beginnt sie lange, bevor wir konkrete Informationen bekommen, nämlich über Blicke, über Reaktionen, über unausgesprochene Botschaften, ja, so wie meine Großeltern die Frage meines Vaters ignoriert haben. Lässt man die Türe auf beim Duschen oder beim WC-Gang oder zu? All diese Dinge. Und genau deshalb ist das, was wir unseren Kindern schon im Alltag vermitteln, so entscheidend für die sexuelle Bildung. Ich habe was mitgebracht von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Einfach um so mal klarer zu definieren. Die beschreibt nämlich sehr, sehr deutlich, Sexualität entwickelt sich von Geburt an und ist eingebettet in Körpererfahrungen, Beziehungserfahrungen und Gefühle. Entwicklungspsychologisch bedeutet das, Kinder kommen nicht als neutrale Wesen auf die Welt, die dann irgendwann plötzlich im Schulunterricht Sexualität entdecken, sondern man kann davon ausgehen, und ich bringe dafür nachher noch ganz viele Beweise, dass sie von Anfang an körperliche und auch sexuelle Wesen sind, mit einem Bedürfnis nach Nähe, nach Exploration, nach einer Selbstwahrnehmung und auch nach Nacktheit zu einem gewissen Grad. Und genau da beginnt eben die sexuelle Bildung. Also schon von der Geburt an, nicht bei der Verhütung oder in der Pubertät, sondern eben viel, viel früher. Und man kann sagen, die beginnt eigentlich schon mit der Bindung zu den Eltern oder Beziehungspersonen, mit den ersten Körpererfahrungen und jetzt wird's spannend für alle, die zuhören, die Eltern sind, mit der Frage, wie wir als Erwachsene auf die Neugier unserer Kinder reagieren und was die eben dabei lernen und erfahren dürfen. Also kriegen die sofort ein Nein und irgendwie auf die Hand geklapst, dass sie was unterdrücken, oder unterstützen wir gewisse Verhaltensweisen? Bevor wir jetzt weiter ins Thema gehen, möchte ich noch kurz eine sprachliche Abgrenzung machen. Ihr habt jetzt sicher auch schon gemerkt, dass ich nicht mehr beim Wort Aufklärung geblieben bin, sondern eher beim Wort sexuelle Bildung. Und da habe ich gedacht, nehmen wir mal wieder den Publikumsjoker, der mir hier gegenüber sitzt. Der Begriff Aufklärung, der hält sich schon noch hartnäckig und es ist auch okay. Ich möchte aber trotzdem sexuelle Bildung verwenden und ich möchte jetzt Caro mal bitten, ob sie uns kurz erklärt, was der Unterschied ist.
Und eine Aufklärung, also das ist eben, wie du sagst, eigentlich ein bisschen veraltetes Wort und auch so ein veraltetes Konzept, weil dort haben sicher viele so das eine Gespräch vor Augen.
Genau.
Also weißt, wo man wirklich sich hersetzt mit dem Kind.
Und wir müssen einmal reden. Ja. Und alle Beteiligten sind so nervös und haben einen hohen Blutdruck.
Ja, und es ist so unangenehm und es ist so gestellt und es ist so eben nicht ein natürliches Gespräch, das einfach aufkommt oder auf eine neugierige Frage vom Kind vielleicht zu irgendetwas, sondern es ist wirklich so, wir müssen reden und ich erkläre dir jetzt, woher die Babys kommen. Und es ist dann auch immer sehr funktional und so wie eine Aufgabe, die man das Gefühl hat, die man abhäkeln muss. Ich erkläre dir jetzt, was Sex ist, aber dann ist so immer aus einer sehr erwachsenen Perspektive. Also man erklärt den Kindern, wie haben Erwachsene Sex.
Genau.
Und eben auch gar nicht so in ihrer Lebenswelt und wie sie eben Sexualität leben. Und auf das können wir sicher auch noch sprechen, eben, was ist überhaupt kindliche Sexualität, was etwas ganz, ganz anderes ist als erwachsene Sexualität. Und deshalb das Gespräch, wie auch überhaupt nicht zielführend ist, wo es nicht für die Zielgruppe gedacht ist, wo jetzt gerade, mit der man jetzt gerade redet.
Mhm.
Also mit diesen kleinen Kindern. Und sexuelle Bildung setzt eben genau dort an, dass man das integriert in die Lebenswelt des Kindes und in das, was es gerade erlebt und was gerade relevant ist für ihn. Und dann redet man halt über noch ganz anderes Zeug, wie, hey, mein Körper gehört mir, du darfst Nein sagen, man redet über Grenzen, man redet über Sachen, die sich schön anfühlen, man redet aber auch über Sachen wie Privatsphäre, hey, eben, das kannst du machen, wenn du in deinem Zimmer bist, aber vielleicht nicht, wenn Grosseltern am Tisch hocken. Also weißt, so, man redet dann über ganz andere Sachen und auch viel situative und eben immer wieder, also das ist nicht ein einziges Gespräch, sondern eben ist wie permanent eigentlich ein Raum, wo man sich zu diesem Thema austauschen kann. Und das ist so, würde ich sagen, der grosse Unterschied zwischen diesen zwei Konzepten, sage ich jetzt mal.
Absolut. Und Zweiteres würden wir jetzt aus sexologischer Perspektive eher unterstützen und fördern.
Eher, ja.
lieber auch Nummer eins machen, bevor man gar nichts macht.
Ja.
Muss ich auch sagen.
Ja.
Fachlich gesehen kann man das jetzt also mal fassen als ein Prozess, oder? Es ist kein einmaliges Erlebnis, es ist ein Prozess einer sexuellen Sozialisation sozusagen. Weil Kinder entwickeln eben nach und nach ein Skript darüber, wie ihr Körper bewertet wird, ob Lust erlaubt ist, ob Grenzen respektiert werden, ob Fragen willkommen sind. Und diese Skripte entstehen eben nicht durch ein einmaliges Gespräch, sondern eben durch viele kleine Alltagserfahrungen. Es gibt einige Präventionsstudien, die drei Fähigkeiten besonders hervorheben. Also wenn wir in diese sexuelle Bildung investieren, in the best way possible, was kommt dann im Idealfall dabei raus und vor was schützt es? Und die drei sind zum einen Körperkompetenz, also dass ein Kind den eigenen Körper kennt und versteht. Dann eine Grenzkompetenz, also Nein sagen zu dürfen und ernst genommen oder respektiert zu werden. Und drittens eine Sprachfähigkeit, und zwar eine Sprachfähigkeit über den eigenen Körper, über Körperteile, über Gefühle und Erlebnisse, dass man darüber sprechen kann. Und laut diverser Studien führen eben diese drei Faktoren, wenn die da sind, dazu, dass das Risiko von Übergriffen reduziert wird. Und zwar nicht, weil Kinder Verantwortung übernehmen sollen, sondern eben besonders, weil Sprachlosigkeit eines der größten Risiken ist. Also wer über den eigenen Körper sprechen kann, kann auch über Grenzen sprechen.
Ja, ich habe da auch mal ein Interview gelesen von Agota Lavoyer, wo wirklich sagt, das sei die beste Prävention für sexualisierte Gewalt bei Kindern, dass man ihnen eben eine Sprache gibt, dass man ihnen wirklich auch einen Raum schafft, wo sie sich eben mitteilen können.
Ja. Und falls jetzt manche von euch denken, oh Scheiße, ich habe nie die richtigen Wörter benutzt, keine Sorge. Es ist nie zu spät, Sprache zu verändern. Es kann heute, morgen oder übermorgen sein. Kinder reagieren nicht auf perfekte Eltern, sondern auf authentische Erwachsene. Und schon ein einfacher Satz kann ganz, ganz viel bewirken. So zum Beispiel à la, weißt du was, ich glaube, ich habe dafür früher das falsche Wort benutzt. Lass uns das nochmal neu anschauen. Ja, und für Kinder ist das sehr, sehr selten ein Problem, im Gegenteil sogar. Die lernen dadurch was sehr Wertvolles, nämlich Lernen ist ein Prozess, Lernen ist normal und auch für Erwachsene. Und Dinge dürfen sich auch verändern. Oder der Blick auf Dinge darf sich auch verändern.
Ich finde das Thema, weißt, Benennung finde ich so spannend. Weil, weißt, wenn man sich nochmal so vor Augen führt, man gibt ja jedem Körperteil genau den Namen, den es hat. Oder das ist die Kopf, das ist die Haus, das ist die Arm, das ist die Fuß, das ist die Bein, die Oberschenkel und so. Nur bei den Genitalien hat man dann das Gefühl, das Wort darf man nicht sagen. Weißt, Penis und Vulva, das sind Wörter, die nicht kindgerecht sind. Aber wieso?
Ich glaube, dass ein sehr starker Diskomfort daher kommt, dass man selber die Wörter nicht gelernt hat zu benutzen, beziehungsweise nicht als Kind, dass die eigenen Eltern möglicherweise, das natürlich, betrifft natürlich nicht alle, aber ich würde jetzt mal sagen, die Mehrheit jetzt in unserer Generation und eben unsere Eltern hatten dafür keine ordentliche Sprache. Ich glaube, das darf ich schon so sagen, genau. Ja. Und dann kommt ja schon eine Unsicherheit mit. Und wenn man dann selber Eltern wird und mit diesem komischen Wort aufgewachsen ist, mit dem man vielleicht selber überhaupt nichts mehr anfangen kann, dann erfindet man vielleicht noch ein anderes seltsames Wort oder verniedlicht es noch, weil es ist ja bei den Kindern klein. Also ich habe so sehr, sehr viel spannende Bezeichnungen schon für vor allem für das weibliche Genital bei Kindern gehört.
Das Schlimmste, was ich je gehört habe, ist immer so, die Gielen haben dort etwas und die Mädchen haben nichts.
Ah ja.
Deswegen, ich meine, das ist so, da schwingt so viel mit.
Ja, und auch, genau, da schwingt sehr viel mit und ich finde, da haben wir auch eine Verantwortung als Eltern in diese eigentlich Emanzipation zu gehen. Also da ist auf jeden Fall was.
Ja.
Das ist nicht die Abwesenheit eines Penises, sondern da ist eine Vulva, die man außen sieht und da ist eine Vagina, die man dann im Innen hat.
Ja, und wie willst du etwas benennen, wenn das ja nichts ist? Ja.
Genau. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, ich möchte es aber nochmal ganz, ganz klar machen, bevor wir weiterziehen. kindliche Sexualität. Bevor wir jetzt über konkrete Situationen sprechen, der Begriff kindliche Sexualität sorgt ja oft für Missverständnisse. Mhm. Ja. Viele Eltern erschrecken, weil sie Sexualität automatisch mit dem verbinden, was Erwachsene kennen oder machen. Begehren, Partnerschaft, Lust, die Porno-Ideen kommen. Ja, so, es wird so ein bisschen schmutzig und verrucht in den Gedankenwelten vieler Menschen. Aber die kindliche Sexualität ist eben anders. Und das wollte ich dich jetzt fragen, ob du das nochmal ganz, ganz klar benennen kannst.
Also sie ist eben nicht orgasmuszentriert und genital fixiert, wie wir das kennen in der Erwachsenen-Sexualität, sondern sie ist sehr explorativ, sie ist sehr sinnlich, sehr selbstbezogen und es geht vor allem so um Körpererfahrungen, die man macht. Und zwar, da ist wirklich der ganze Körper gemeint. Genitalien gehören dort wieder zu, aber sie haben wie auch gar nicht so den Fokus. Weil es Kleinkind der eigene Körper berührt oder so neugierig erkundet, ist das kein sexuelles Verhalten im Erwachsenenverständnis, aber aus kindlicher Sexualität eben ja. Weil es ist eben wie Teil von dem sexuellen Lernprozess, wo wir ja auch schon ein paar Mal darüber geredet haben, wo es wirklich darum geht, den eigenen Körper und die eigene Sinnlichkeit zu erkunden und dem Raum zu geben. Also man sieht ja zum Teil eben auch Kinder, die zum Beispiel an den eigenen Zehen sückeln oder irgendwie sich so ein bisschen streicheln oder beim Windeln wechseln, zum Beispiel so ein bisschen über das Genital streicheln. Das sind alles Lernerfahrungen, die dort passieren. Also Kinder entdecken ihren Körper über Bewegung und Berührung. Diese einzelnen Erfahrungen helfen eben dann, wie eine innere Landkarte vom Körper aufzubauen. Da gehören eben Genitalien wieder zu. Also für Kinder sind Genitalien nicht anders gewertet als irgendein anderes Körperteil, sondern das ist eins, das sich einfach auch schön anfühlt, wenn sie das anlängen. Aber es ist wie nicht gekoppelt mit irgendwelchen Kognitionen oder Assoziationen, die Erwachsene haben. Also kurz gesagt, der Ausgangspunkt für sexuelles Lehren ist immer der Körper und es passiert eben genau in diesen Momenten.
Genau, und dann entwickelt sich es im Leben so weiter, also von der Aneignung des Körpers zur Entwicklung von Fühlen und Denken und dann eben vom Fokus auf die eigene Entwicklung zur Bezogenheit auf andere. Also erst in der Erwachsenensexualität kommen dann überhaupt andere dazu und kommen dann mal Fantasien dazu und kommen eine Erotik dazu. Und davor kann man wirklich davon ausgehen, dass Kinder nur Dinge machen und auch wiederholen, weil es sich halt schön anfühlt. Mhm. Mein Gott, warum nicht?
Ja. Ja.
Man findet vielleicht auch Rückenkraulen schön oder den Kopf massiert zu bekommen. Mhm. Genau. Ich bringe mal ein erstes Beispiel, anhand dessen wir so ein bisschen diskutieren können, wo sich vielleicht auch die ein oder andere Familie wiederfindet. Mhm. Ein Beispiel, das einige möglicherweise kennen. So, ihr sitzt mit der Familie im Wohnzimmer, vielleicht sind die Großeltern noch mit dabei, ihr habt ein zweijähriges Kind um euch herumturnen und plötzlich seht ihr, wie sich das Kind mit dem Schritt am Sofa reibt. Mhm. Und dann, was oft passiert, so, die Erwachsenen sehen das.
Panik.
Werden still, aber der Puls steigt. Oder lachen nervös, wechseln das Thema. Ja. Mhm. Und für viele ist eben der erste Impuls oft, dieses Verhalten sofort zu stoppen. Mhm. Und genau in so einem Moment liegt jetzt eine Chance. Und zwar könnte eine mögliche Reaktion sein, statt zu sagen, hör auf damit, das darfst du nicht. Oder das macht man nicht. Das ist das Beste, das macht man nicht. Mhm. Um jetzt diese Körperaneignung und die sexuelle Entwicklung zu fördern, könnte man stattdessen sagen, ich sehe, du fasst dich an. Das fühlt sich wahrscheinlich angenehm an. Das darfst du auch machen. Aber am besten in einem privaten Ort magst du in dein Zimmer dafür gehen. Mhm. Along those lines. Ihr wisst am besten, wie ihr mit euren Kindern sprecht. Und das Kind lernt dadurch zwei Dinge gleichzeitig. Zum einen, mein Körper und mein Verhalten ist nicht falsch. Und zum anderen, es gibt soziale Regeln, wann und wo bestimmte Dinge passieren.
Und da finde ich, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man sagt, ja, aber das ist ja komisch, wenn man auch so Regeln aufstellt. So, hey, du stellst ja für fast alles Regeln auf mit deinem Kind. Weißt du, so, es wird vor dem Essen werden die Hände gewascht oder nach dem WC-Gang. Oder, weißt du, es hat ja so viele Regeln die ganze Zeit. Also ist es für ein Kind nicht komisch, wenn das auch an eine Regel geknüpft ist?
Ja, es ist so. Ich glaube, was die meisten irritiert, ist, dass sie Angst haben, dieses Verhalten noch zu fördern, weil sie selber eben nicht gut damit umgehen können oder weil sie selber irritiert. Und wenn sie dann sagen, hey, für diese Dinge geh doch bitte in dein Zimmer, dann ist es ja fast schon gefördert. Aber Kinder brauchen eben genau das. Vielleicht auch gleich wie beim Essen oder beim Schlafen gehen. Es gibt eine Orientierung und es gibt eine Sicherheit.
Ja, genau.
Und es ist kein Verbot da, weil ganz ehrlich, da wo Verbote sind, wird es trotzdem gemacht. Oder alles, was tabu ist, wird auch trotzdem gemacht.
Ja, aber dann halt mit Scham und mit Schuldgefühl. Ja. Weil man denkt, ich mache hier etwas Schlechtes.
Ja.
Und es darf mich niemand sehen und ich kann auch mit niemandem darüber reden. Und, so.
Und das hat gerade in der Sexualität einen riesen Einfluss darüber, wie wir später als Erwachsene unsere Sexualität leben. Und wie wir später als Erwachsene mit Nacktheit, mit Berührung und so weiter umgehen können. Wenn wir als Kind nämlich lernen, ich bin nicht okay mit dem, was ich mache.
Mhm.
Dann schauen wir uns doch mal die ersten drei Lebensjahre genauer an. Also wir machen mal die Jahre 0 bis 3, dann 4 bis 6, dann 7 bis 10 und dann 11 plus. Und ich habe für überall so ein bisschen was dabei, wie so die Entwicklungsschritte sind und wie man das Kind gut unterstützen kann.
Ja.
In den ersten drei Lebensjahren geht es, man kann es schon erahnen, also nicht um Sexualität im engeren Sinn. Viel wichtiger sind die drei Teile Bindung, Körpergefühl und Sicherheit. Kinder machen in diesen ersten drei Lebensjahren ganz grundlegende Erfahrungen. Wir haben es jetzt gerade schon erwähnt, die sich wirklich auch übertragen ins hohe Erwachsenealter. Wie fühlt es sich an, in meinem Körper zu sein?
Mhm.
Und dabei spielen jetzt in diesem jungen Alter alle Bezugspersonen eine enorm große Rolle. Die Bindungsforschung zeigt, dass Kinder, die sehr feinfühlig begleitet werden, also deren Bedürfnisse wahrgenommen werden und auch beantwortet werden, die entwickeln meist ein sehr stabiles Selbstkonzept. Und der Selbstwert ist einer der wichtigsten Faktoren für spätere Beziehungsfähigkeit, auch für spätere sexuelle Beziehungen. Deshalb könnte man eigentlich sagen, die Grundlage für eine gesunde Sexualität entsteht eben schon in diesen ersten wenigen Lebensmonaten und lange, lange bevor wir überhaupt über Sexualität und romantische Beziehungen sprechen.
Mhm.
Ein alltägliches Beispiel vielleicht für diese Lebensphase, wie man diesen Selbstwert und das Selbstkonzept unterstützen kann, ist das Wickeln. Man mag es jetzt nicht glauben, dass wir jetzt über das Wickeln reden. Viele Eltern handeln sehr intuitiv, ohne zu merken, dass sie ihrem Kind dabei schon einige Botschaften vermitteln. Wenn sie sagen, ich mache jetzt deine Windel auf oder ich heb mal kurz deine Beine an und mache dein Popo sauber, dann wirkt das zwar wie eine Kleinigkeit, aber für das Kind ist es entscheidend, ja, weil es erlebt, dass mit seinem Körper nicht einfach kommentarlos was gemacht wird, sondern dass erklärt wird, was passiert. Und klar, in den ersten Lebenswochen und Monaten checken die das noch überhaupt nicht. Aber es ist eben auch so ein Entwicklungsprozess und ein Habitus und eine Routine. Und wenn das Kind immer lernt, es wird jetzt auch beschrieben, warum und wenn es mal ein bisschen älter ist, dann kann es eben besser greifen und wird nicht von außen manipuliert, ohne dass es checkt, hä, wieso habe ich jetzt auf einmal so einen nassen Lappen im Gesicht oder. Genau. Und ich mag so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mich überhaupt nicht jetzt in irgendwelche Erziehungsphilosophien reingeben möchte. Ja, das weiß jedes Elternpaar am besten. Und ich möchte auch dahingehend keine Tipps geben, einfach nur so ein bisschen Awareness. Noch eine andere Situation, die mir eingefallen ist, wenn man das Kleinkind wäscht in der Wanne, oder? Und es dreht so den Kopf weg, dann könnte man zum Beispiel wahrnehmen, dass es das jetzt gerade nicht mag. Also das auch verbal bestätigen, so, du magst es gerade nicht, ich mache das jetzt noch schnell fertig, weil ich möchte, dass du saubere Haare hast oder was auch immer. Mhm. Und auch das ist schon eine ganz, ganz frühe Form von Konsenskommunikation. Also das Anerkennen von, naja, ich sehe, du magst es jetzt gerade nicht. Ich bin hier aber die entscheidende Person. Ich bin ja die Mama oder der Papa und ich möchte, dass es dir gut geht. Und jetzt gehört eben zum Baden ganz kurz dieses Kopfwaschen mit dazu. Natürlich funktioniert es nicht immer perfekt und das Kind ist dann, ach so, ja, also wenn du mich dann hörst, dann, also dann
gut.
Darfst du mir auf jeden Fall die Haare waschen.
Ladezeit.
Und ein Kind muss gebadet und gewickelt werden, auch wenn es gerade keine Lust hat. Aber ich hoffe, er versteht, um was es geht. Die Botschaft bleibt, ja, der Körper wird respektiert. Es wird nicht einfach gemacht, kommentarlos.
Ja, dann noch etwas zum Thema Windeln wechseln. Wo immer wieder ein Beispiel war im Studium, ist, dass ja auch viel, weißt, je nachdem kommentiert wird, weißt, so an die herzigen Beinchen oder weißt, man spielt so ein bisschen mit den verschiedenen Körperteilen und so. Und dann lernt das Kind auch automatisch, okay, es gibt Körperteile, die wie Freude machen, weißt, und die man wie kann anlängen kann. Und dann gibt es solche, die man nicht Freude hat und wo man nicht anlenkt und wo man auch nicht benennt, weißt, oder wo je nachdem sogar sehr grob angelenkt wird oder weißt, so schnell, weißt, das ist ein bisschen unangenehm, weißt, den Penis oder die Vulva schnell super zu machen und so, also es wird irgendwie so hastig drüber gefahren und es ist wie nicht etwas, wo Aufmerksamkeit und Liebe verdient. Also weißt, das ist natürlich jetzt überspitzt, aber das sie halt auch, spielt alles in die Lernerfahrungen rein.
Ja. Und es ist ja so eine Grundhaltung, also es geht da jetzt nicht um sterile Achtsamkeit, dass man jetzt sagt, oh, das herzige Händchen und der herzige kleine Penis, sondern es geht um so eine Grundhaltung. Kinder sollen spüren, dass ihr Körper und zwar jeder Teil davon okay ist.
Ja.
Und dann eben, wenn es ein bisschen älter ist, auch ihre Neugier erlaubt ist und sie lernen dürfen, sich in ihrem Körper sicher zu fühlen, egal mit welchem oder um welches Teil es gerade geht. Also, es passiert jetzt in den ersten Lebensjahren sehr viel körperlich und viele Eltern wissen das gar nicht, aber es gibt schon recht früh genitale Reaktionen, die möglich sind und es gibt auch schon Kinder, die gezielt gewisse Bewegungen machen, weil sich das eben gut anfühlt, die wir, wenn es jetzt ein Erwachsener machen würde, sagen würde, das ist doch sexuell. Ein Banger, das habe ich jetzt auch erst wieder beim Nachlesen, ist es mir wieder gekommen.
Ein Banger,
was man ja überhaupt nicht annimmt. Und zwar sind Erektionen, also wenn man ein Babyboy im Uterus hat, in der 16. Woche kann der Babyboy schon eine Erektion haben.
Ja, das stimmt, ja. Und das kann man ja sogar sehen, denn im Ultraschall und so. Gell? Ja.
Und das ist nichts weiter als der Körper, der einfach Funktionen austestet. Also das kann man sich ja vorstellen, das hat das Wesen ja dann auch gar nichts mitgekriegt und gesehen und erfahren und kann ja auch noch nicht denken. Aber der Körper ist eben einfach am Testen, genauso wie er dann testet, ob die Beinchen sich durchstrecken können und wie er die Niere testet und. Nach der Geburt reagieren Babys dann häufig eher reflexhaft auf Berührung, also beim Wickeln oder beim Baden. Und sowohl bei Jungs als auch Mädchen können dabei die ersten genitalen Reaktionen auftreten. Also, dass wirklich eine Durchblutung da ist, hat aber natürlich auch wieder nichts mit unserer Sexualität zu tun.
Ja, mit der Zeit lehren dann aber Kinder so die vorher so zufällig erlebten angenehmen Empfindungen auch gezielter auszulösen. Also bei Babys beobachtet man das zum Teil schon also ab 4 bis 8 Monaten, dass sie wirklich so bewusster ihre Körper erkunden. Also sie greifen da nach verschiedenen Körperstellen, sie sind motorisch meistens noch nicht so begabt. Aber zum Beispiel und wiederholen dann aber die Berührungen oder die Bewegungen. Und das kann dann auch gerne mal Richtung Genitalien gehen, eben auch gerade, wenn sie gewickelt werden oder wenn ihnen die Windel ausgezogen wird, dass sie dann diesen Moment eigentlich nutzen. um eben ihre Genitalien zu berühren, weil sich das eben angenehm anfühlt und weil sie gelernt haben, das fühlt sich angenehm an. Also das nennt sich sensorisches Lehren. Also dass Kinder entdecken, dass sich eben gewisse Berührungen schön anfühlen und dass sie das dann immer wieder erleben und machen. Genau.
Und dann ist ja auch noch was, vielleicht kann man das wieder in Verbindung bringen mit, was du vorhin gesagt hast. Die Genitalien sind ja im Alltag eingepackt. Die sehen sie ja nicht. Und eine Hand sieht man häufiger und einen Arm sieht man häufiger und einen Bauch vielleicht auch nochmal. Aber die Genitalien sind einfach noch was Interessantes, was Komplexeres. Aha. Und das, dass man dann da hingreift, zeugt wirklich von einer gesunden Neugier. Aha. So im zweiten Lebensjahr wird dann diese Exploration noch gezielter. Da beginnen Kinder dann wirklich recht bewusst ihre Genitalien zu berühren, auch wenn sie durch die Hose müssen oder wenn es eigentlich sich gerade nicht ergibt. Gleichzeitig werden aber Unterschiede auch zwischen verschiedenen Körpern wahrgenommen und es entwickelt sich so langsam ein erstes Gefühl für die Geschlechtsidentität. Also was bin ich eigentlich? Bin ich ein Junge, wenn wir so im dualen System bleiben? Bin ich ein Junge? Habe ich einen Penis? Bin ich ein Mädchen? Habe ich eine Vulva und eine Vagina? Mhm. Oder eben etwas dazwischen? Aber diese Art von Identität kann sich da eben entwickeln. Dann ist es ja häufig auch die Phase von Trotz, Abgrenzung und so einer ersten Autonomie. Das gehört auch alles in diese Phase. Und Kinder merken einfach, hey, ich bin eine eigene Person. Und all das sind ganz wichtige Bausteine für die Selbstwahrnehmung und die spätere Entwicklung. Mhm. Also fassen wir zusammen, in den ersten 3 Jahren geht es eigentlich vor allem um den Körper, den Entdecken, Begreifen, Dinge wiederholen, die sich gut anfühlen und verstehen, so langsam, dass man ist. Noch nicht, wer man ist, aber dass man ist.
Schön gesehen.
Dann machen wir mal weiter mit den Jahren ungefähr 4 bis 6, gell? All das unter Vorbehalt, weil sich ja Menschen so unterschiedlich entwickeln und manche Kinder sind mit 9 in der Pubertät und andere mit 13 und andere noch früher. Aha. Also es ist jetzt wirklich mal so ein ganz grober Maßstab.
Und wir so ist eben noch in der Pubertät.
Manchmal. Eine Hirnhälfte von uns auf jeden Fall. Ja, also mit 4 bis 6 Jahren, das ist ja so das Kindergartenalter, verändert sich die kindliche Entwicklung nochmal sehr, sehr deutlich. Die motorischen Fähigkeiten werden feiner. Kinder können ihren Körper viel differenzierter wahrnehmen und auch noch gezielter stimulieren. Ja, da bilden sich jetzt auch so erste Muster wie Kissen nehmen oder Gegenstände nehmen oder bestimmte Arten von Berührung. Also dass es schon eine präzise Unterscheidung gibt. Wie berühre ich denn überhaupt mein Genital? Also bewusst reiben oder ein Spiel vielleicht mit Vulva, Klitoris, Eingang der Vagina. Und auch hier geht es immer noch nicht um Sexualität im Erwachsenensinn, sondern weiter um die Verfeinerung der Körpererfahrung. Neurobiologisch betrachtet werden in der Phase jetzt vor allem noch Oberflächenrezeptoren der Haut aktiviert. Also alles, was so durch Streicheln, Reiben, Berühren passiert. Noch keine tiefen Rezeptoren. Und Kinder entdecken eben so, dass sich bestimmte Berührungen also sehr angenehm anfühlen. Mhm. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu, nämlich, dass Sexualität jetzt das erste Mal so richtig sozial eingebettet wird. Recht automatisch fangen Jungs, Mädchen an, Rollen zu beobachten und die nachzuahmen. Man sieht so in ganz alltäglichen Spielsituationen, einige bauen Türme, andere spielen mit Spielzeugwaffen, andere schminken sich, malen, verkleiden sich.
Der Vater, Mutter, Kind.
Vater, Mutter, Kind. Klassiker. Und all das ist sozusagen soziales Lernen. Also Kinder experimentieren mit Rollen, mit Identität und mit Zugehörigkeit. Und auch das gehört zum sexuellen Lernen. In dieser Phase, wer ein Kindergartenkind hat, kennt das. Oder wer schon mal im Kindergarten war, kennt das. In der Phase tauchen nämlich häufig die berühmten Doktorspiele auf. Mhm. Die sind in vielen Fällen ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung und erfüllen ja viele recht wichtige Funktionen, auch wenn das manche ein bisschen weird finden. Was sind denn diese wichtigen Funktionen, Caro?
Hey, also im Fokus, glaube ich, als Gefühl ist Neugierde. Und zwar nicht nur Neugierde für den eigenen Körper, sondern eben auch für andere Körper. Und inwiefern sind die unterschiedlich von meinem Körper? Also was gibt es dort zu entdecken? Also es ist dann immer ganz, ganz spannend, wenn eben vielleicht eben noch ein anderes Geschlecht dabei ist und man kann das mal ein bisschen examinieren. Und es ist eben wirklich auch nicht ein lustvoller Prozess, sondern es ist ja wirklich ein Spiel. Es ist eingebettet in einem Spiel und deswegen es geht wirklich eben um die spielerische Neugierde. Vielleicht noch bei Doktorspielen, was immer wieder ein Thema ist, ist, dass es halt viele Eltern beunruhigt. Oder was wird dort genau gemacht? Oder wird plötzlich ein Kind zu etwas gezwungen, was es nicht will? Oder gibt es irgendeine Grenzüberschreitung? Kommt es dort irgend zu einer missbräuchlichen Situation? Und da ist schon mal wichtig, sicher, dass die Kinder ungefähr im gleichen Alter sind. Ja. Also das ist sicher etwas Wichtiges. Und dass vielleicht vorher gewisse Regeln und Grenzen besprochen werden. Wie, es ist jederzeit möglich, Nein zu sagen, es wird nichts gemacht, wo ein Kind nicht will oder wo nicht alle einverstanden sind oder es wird nichts eingeführt oder kann ich die Hängwäsche vorher oder was auch immer so die Regeln sind. Und dass einfach auch die Kinder wissen, da auch Sachen, die dort passieren, können im Nachhinein besprochen werden. Und weißt, es ist wie okay, dass ihr das macht, weißt, und dass ihr das Spiel spielt, aber es ist wie klar, mit welchen Regeln passiert das. Ja. Und eben, es ist wirklich natürlich, dass Kinder so den Drang haben nach dem oder eben so die Neugierde, weil eben sie entdecken ja die Welt und sich selber und ihre Umgebung. Also sie schauen ja alles an, sie vergleichen alles, sie stellen extrem viele Fragen.
Mhm.
Zudem habe ich dann auch etwas Lustiges, du musst mich daran erinnern. Und sie lernen dabei eben ganz viel über die Welt, aber eben auch über Grenzen, über was ist möglich, was kann ich machen und was nicht. Und für die Eltern kann das eben immer so ein bisschen verunsichernd sein. Soll ich dort eingreifen? Fördert das irgendetwas? Mm. Eben so Stichwort Frühsexualisierung. Das wird ja in der Politik immer wieder gebraucht. Oder dass man den Kindern quasi wie etwas reindrängt, indem man ihnen Informationen gibt oder sie Sachen aussetzt, die sie sonst eben nicht hätten oder nicht würden wollen oder nicht würden kennen. Und deswegen hier, also nochmal ganz klar, unsere fachliche Meinung ist, Doktorspiele gelten in der Regel als unproblematisch und es ist wie Teil von der Entwicklung. Eben wichtig, einfach die Situation freiwillig, beim gleichen Alter, niemand wird überredet, drängt oder manipuliert und es gibt eben nicht so ein Machtgefälle. Also das ist einfach so die Prinzipien, die müssen eingehalten werden.
Genau. Dass es nicht so ein 4 Jahre älteres Kind, das kleine Kind zu irgendwas zwingt. Ja,
genau.
Es gibt ja einige Kindergärten oder Kitas, die spezifische Räume oder zumindest Bereiche geschaffen haben für Doktorspiele. Mhm. Das ist auch so scharf in der Kritik.
Mhm. Ja, weil man eben da wieder das Stichwort Frühsexualisierung wahrscheinlich im Kopf hat.
Genau.
Und gar nicht gesehen hat, das ist sowieso etwas, was passiert. Und dann, wenn es passiert, dann willst du eben einen klaren Rahmen haben dafür.
Und einen sicheren Rahmen. Und auch die Möglichkeit, dass eben die Kinder wissen, ich kann auch zur Lehrperson gehen, zur Betreuungsperson, wenn irgendwas passiert, was ich nicht möchte.
Ja.
Genau.
Vielleicht noch schnell zu der
erzähl Frage. Doch mal noch die Anekdote, genau.
Ja, ich so lachen. Ich war im Bus. Und dann ist eben so ein Kind gewesen. Und eben, Kinder stellen eben mega viele Fragen und zu jeder Zeit, oder? Und dann ist so ein Kind gewesen, wo gesagt hat, so, Papi, woher kommt eigentlich der Wind? Und du hast ihm angesehen, er ist so gestresst, Papi, und er kann es nicht erklären. Gell? Und dann sagt er immer so ein Kind so, sagst du, wenn wir draußen sind?
Das
und das Kind so, Wieso? Sag's doch einfach jetzt. Nein, sag's, wenn wir draußen sind. Weißt du, und alle im Bus so am Grinsen, so, du weißt es einfach nicht.
Oh Gott. Und er wusste, dass wenn er rausgeht, kann er kurz bei ChatGPT nachfragen.
Genau. Ist sehr lustig.
Es gibt übrigens zu allen Entwicklungsschritten ganz wundervolle Bücher, die euch sagen, entsprechend welcher Entwicklung spricht man denn schon über was mit dem Kind. Also ab wann spricht man über Reproduktion, ab wann spricht man ganz klar über Genitalien, ab wann spricht man mehr so über eine Aufklärung im alten ursprünglichen Sinn, also wenn es um Sexualität mit anderen geht.
Mhm.
Wir schreiben euch das sehr, sehr gerne in die Shownotes, dann könnt ihr da nochmal nachlesen, für wen auch immer es mehr im Detail interessiert.
Mhm.
Dann machen wir mal weiter mit 7 bis ungefähr 10 Jahren.
Mhm.
Ja, und jetzt kann man sich ein Kind vorstellen, irgendwo zwischen 7 und 10, das plötzlich merkt, oh, mein Körper verändert sich. Mhm. Und vielleicht wächst schon Brustgewebe oder erste Haare erscheinen. Ja. Und das eigene Körpergefühl verändert sich. Und solche Veränderungen können, das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, sehr überraschend und vielleicht auch überfordernd sein. Und diese Phase ist deshalb so spannend, weil Kinder jetzt komplexere Zusammenhänge verstehen können. Also sie können Einordnungen vornehmen, Zusammenhänge erkennen und beginnen, ihre körperliche und emotionale Entwicklung in ein größeres Bild einzuordnen. Und genau deshalb ist es ein perfekter Moment, um über Pubertät zu sprechen. Studien zeigen, Kinder, die gut vorbereitet werden, erleben körperliche Veränderungen oft weniger beschämend,
mhm,
weniger beängstigend und entwickeln eine positivere Körperwahrnehmung. Ja, und das ist sexologisch relevant, weil Körperwissen und positive Körpererfahrung fördern eben unseren Selbstwert, unsere Selbstwirksamkeit und später auch die Fähigkeit, Grenzen zu setzen und über Lust und Wünsche zu sprechen.
Also nur mehr Positives.
Nur Positives.
Mhm. Mhm.
So, jetzt gibt's aber eine zweite Realität, die früh eine Rolle spielt, und zwar unsere digitale Welt.
Mhm. Das ist ja meistens so die Zeit, wo man auch so längere, Aufenthalt macht in dieser virtuellen Welt. Also zum Beispiel auf YouTube, aber viele haben auch in diesem Alter so mittlerweile das erste Handy. Also das ist einfach auch eine Realität. Also nicht nur so ein Familientablet, sondern wirklich auch ein eigenes Handy, wo sie je nachdem auch Internetzugang haben oder auch Zugang haben zu gewissen Apps. Also gerade Snapchat ist ja sehr weit verbreitet. Und da stoßen Kinder immer wieder auf Inhalte, die sie nicht einordnen können oder die für Erwachsene gedacht sind oder jetzt auch mit AI. Und noch ist das nochmal mehr Inhalte, die sie nicht wirklich einordnen können. Ist jetzt das echt oder nicht? Oder sie haben noch gar nicht die Medienkompetenz, sie haben noch gar nicht das Wissen.
Mm.
Und ich meine, das kann sehr zufällig sein. Ich meine, es geht auch auf Apps eben wie Snapchat, zum Beispiel so eine Art For You-Page, wo ganz viel vorgeschlagen wird. Also manchmal tun sie einfach zufällig auf so Inhalte stoßen. Manchmal suchen sie aber auch gezielt. Also es kann auch eine neue
Oder Gier kriegen sein, es von den Klassenkameraden geschickt.
Oder bekommen es von irgendwelchen Leuten geschickt, ja. Also das kann unterschiedlich sein, wie sie auf die Inhalte kommen. Und das ist meistens eine lange, lange Zeit, bevor sie überhaupt irgendwie eigene romantische oder eben gar sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Und gleichzeitig kann das sie ja auch schon prägen, wie Sexualität anscheinend funktioniert. Also was sie dort so für Bilder und Vorstellungen knüpft. Vielleicht auch gewisse Rollenbilder oder Dynamiken oder Geräusche oder Praktiken oder
Geräusche. Ja, also, welche zum Beispiel?
So, ich habe mal einen Ausschnitt gesehen von einem Kind, der irgendwie erklärt hat, dass es mal so Erwachsenen-Sex hat gesehen auf einem Phone, und die haben so geschrauen beide. Also es hat nicht das Gefühl gehabt, dass es etwas Schönes ist. Aber eben, das sagt halt auch schon viel. Ja, und in der Forschung redet man hier von sexuellen Skript, die sich wie schon bilden in dir. Also, dass so wie so innere Drehbücher darüber so geschrieben werden, was ist normal. Und Inhalte aus diesen Medien, das wissen wir ja alle, die zeigen halt eine bestimmte Art von Körper, eine bestimmte Art von Sexualität. Es ist viel an Leistung gekoppelt, auch an Perfektionismus. Es hat kaum Kommunikation, kaum, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, normale Körper. Und das führt natürlich dann auch wieder zu Unsicherheit. Und es wird auch nicht gezeigt, eben so Beziehungsgestaltung oder Beziehungspflege, die ja auch Teil ist von der Sexualität. Das ist wie nicht Teil von diesen Sachen.
Genau, und das könnte jetzt die, oder sollte aus meiner Sicht so die Aufgabe der Eltern sein, nicht zu kontrollieren, sondern da auch wieder so eine Kompetenz vermitteln und vor allem Kontext bieten. Ein einfacher Satz, so ungefähr, ja, manche Videos im Internet zeigen Sexualität, aber das ist dann eigentlich wie in einem Film. Das sieht man nicht, wie Menschen vorher miteinander reden oder sich vielleicht unsicher fühlen. Die Videos sind für Erwachsene gemacht, meistens mit Schauspielern. Also die haben sich nicht wirklich gern oder sind nicht in einer Beziehung und streiten sich nicht auch über den Müll. Und die sind auch nicht für Kinder gemacht. Also ja. Und wenn man das dann ruhig und ohne Drama und wieder ohne Verbot macht, kann das recht gut landen. Ja, und jetzt könnte man wieder denken, aber um Gottes Willen, ich will doch mein Kind nicht auf solche Ideen bringen und dann noch mehr rüber erzählen. Aber die ehrliche Antwort ist auch hier wieder, die Ideen kommen ja sowieso und die Videos werden sowieso geschickt. Und entscheidend ist, kann dein Kind mit dir drüber sprechen? Und dann haben wir eben den Beginn von einer echten Medienkompetenz, aber eben auch die Förderung von diesen ganz am Anfang besprochenen Komponenten hier, Selbstwirksamkeit, Grenzkompetenz, emotionaler Sicherheit. Also eigentlich equippt man das Kind damit nur.
Ja.
Und man kann schon sagen, dass Eltern, die in der Phase sehr offen, klar und wertschätzend begleiten, einen Grundstein legen dafür, dass Kinder selbstbewusst in die Pubertät starten können und später auch gesunde Beziehungen leben können.
Ja, und ich finde das mega wichtig, wo du gesagt hast, wo ich erinnere mich an eine Studie, wo das aufgerollt hat, so wenn hey Kinder zum ersten Mal Kontakt mit eben pornografischem Material und das ist mit 8 im Durchschnitt und dementsprechend ist jetzt genau die Phase, wo wir uns dann befinden. Also der Kontakt, der wird stattfinden in diesem Alter und deshalb ist es so wichtig, dass man eben darüber redet.
Genau. Dann machen wir mal weiter.
Kommen wir in die Pubertät.
Wir kommen in die Pubertät und jetzt wird es leider ein bisschen kürzer. Aber mal so ab 11 ungefähr, wenn die Identität so richtig entsteht. Wir wissen ja, mit der Pubertät verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch die innere Welt wird sehr viel komplexer. Viele Jugendliche erleben dann ihr erstes Verliebtsein. Die sexuelle Neugier wächst und FreundInnen werden ganz, ganz wichtige GesprächspartnerInnen, oft auch für Themen rund um Beziehung, um Sexualität. Ja, es werden Erfahrungen geteilt. Gleichzeitig entwickelt sich in der Phase ein eigenes Körperbild und zwar ein meistens strengeres, oder? Vielleicht magst du nachher was dazu sagen. Und viele klären in der Zeit schon so ihre sexuelle Orientierung, erleben dann erste romantische oder sexuelle Beziehungen. Also wir sind jetzt so bei ungefähr 11 bis 16 Jahren. Und Pubertät bedeutet natürlich weit mehr als Hormone und dass der Körper vom Kindlichen zum Erwachsenen wächst, sondern da passiert ganz viel Identitätsarbeit. Und viele Eltern reagieren da häufig noch mit Warnungen. Also Verhütung, Krankheiten, Risiken. Und das wird ja dann auch oft in so einem unangenehmen Gespräch diskutiert. Ja, das ist halt wichtig. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Das wissen wir alle. Sexuelle Entwicklung umfasst halt auch so eine Lustentwicklung. Also der biologische Motivator, der dann Nähe, Beziehung und unsere Intimität antreibt. Also all das, was wir eigentlich schön finden und wonach wir eigentlich streben. Mhm. Aber wenn jetzt Eltern Lust tabuisieren und zum Beispiel nur über die Risiken sprechen, was passiert dann? Meisten machen dann wieder irgendwas heimlich, machen es nicht sicher, mhm, oder entwickeln irgendwelche Schuldgefühle, sind recht risikobereit.
Mhm. Das erinnert mich jetzt auch wieder an Studien, die wir auch angeschaut haben während dem Studium, die gezeigt haben, dass je ressourcenorientierter du redest, auch mit Jugendlichen, über ihren eigenen Körper, über die Sexualität, über Lust, also dass du das eben positiv framest und eben nicht mit dem Zeigefinger kommst, so das und das kann alles schief gehen und passieren und schau mal die Bilder von diesen Krankheiten und so, dass je positiver du das framest, desto mehr entsteht eben so ein Gefühl von, ich will mich schützen. So, dass eben Angst machen eigentlich zum Gegenteil führt, nämlich zu Heimlichkeit, zu unüberlegten Taten und eben auch zu weniger eben das Gefühl von, das ist wertvoll und ich will mich darum kümmern und ich will mich schützen und ich will Grenzen setzen und ich will explorieren und so, sondern dass das eben alles viel mehr entsteht, wenn man positiv darüber redet, wo es ist dann wie positiv konnotiert. Und das ist das, wo glaube ich, immer noch nicht verankert ist bei sehr, sehr vielen Menschen.
Ja. Was man sehr gut machen kann als Eltern ist, vor allem so ein Beziehungsangebot, also vermitteln, egal was du mir jetzt erzählst, du bist hier emotional sicher, du kannst Vertrauen zu mir haben, es gibt keine Bestrafung für irgendwas, sondern ich mache zum einen mal die Bildungsarbeit, dass ich dir erkläre, wie kannst du sicher solche ersten Kontakte haben, aber im besten Fall können sie es eben schon. Im besten Fall haben sie als Kleinkind schon gelernt, nur das zu machen, was sich gut anfühlt und was sie wollen und kennen ihre Grenzen und spüren dann auch in so ersten Kontakten, so beim Rumknutschen oder beim ersten Rumfummeln sehr, sehr gut, ah ja, das fühlt sich schön an, das möchte ich oder nee, das möchte ich eigentlich nicht und es dann auch sagen können. Und wenn sie dann möchten und es hilfreich finden, es mit den Eltern zu teilen, dass die eben dann darauf so reagieren, dass sie sagen, ja, ich finde es mega schön, dass du es mir erzählst. Wenn du Fragen hast, ich bin da, ich schätze das sehr, da, da, da. Irgendwie so. Und dass man auch beginnt mit Details zu, wie bist du denn sicher? Also, dass man über so erste falls relevant. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man mit 11-Jährigen schon über Kondome sprechen sollte. Aber wenn es jetzt tatsächlich Jugendliche gibt, die schon in romantischen Beziehungen sind, die vielleicht sogar beieinander schlafen, dass man schon das Gespräch führt, wie kannst du denn sicher erste sexuelle Kontakte machen? Was sind zum Beispiel Geschlechtskrankheiten? Aber alles in so einem Rahmen von Selbstbestimmung und nicht in einem Rahmen von Achtung, Verbot und Gefahr. Genau. Ja, und dann so ab 16 Jahren muss man gar nicht mehr so viel mehr machen. Aber eigentlich kann man sagen, sexuelle Entwicklung endet nie. Ja? Die begleitet uns ein Leben lang. Menschen lernen immer wieder Neues über ihren Körper, über ihre Wünsche, ihre Beziehungen. Und sie bleibt ein Prozess und ist kein Zustand. Und genau da sind wir auch schon mit 16, mit weniger Erfahrung und vielleicht mit weniger Wissen. Aber viele haben da schon ihre ersten Erfahrungen und definitiv Gedanken und Gefühle und vielleicht auch die ersten Beziehungen oder die erste Beziehung gehabt. Und all das prägt auch die weitere Entwicklung und vor allem auch die Entwicklung sexueller Gesundheit. Positiv, leider, aber auch negativ.
Ja, also gibt so die Erfahrungen, die man macht, so die ersten sexuellen Erfahrungen auch mit anderen, die sind auch sehr, sehr prägend denn für den weiteren Verlauf von der eigenen Sexualität oder Paarsexualität, weil man dann zum ersten Mal in Austausch geht mit jemandem, wo bis dann hat man es ja wie allein erlebt in der Regel, oder es ist etwas sehr Privates, sehr, sehr Persönliches und dann plötzlich ist man mit jemandem und das ist wie nochmal eine ganz neue Welt, die sich da auftut und eben neue Erfahrungen auch, eben wie redet man darüber, wie kann ich Grenzen setzen, wie werden die respektiert, aber eben auch so Sachen wie, was fühlt sich schön an, wenn andere Menschen das bei mir machen oder mich Menschen so und so berühren oder eben auch, wenn ich penetriere oder wenn ich penetriert werde. Also das sind alles Sachen, wo nochmal eben so den Lernprozess wie mega anreichern und dann eben auch so ein bisschen shapen.
Genau. Weil ich es ja vorhin die ganze Zeit gesagt habe, das hat jetzt noch nichts mit Erwachsenensexualität zu tun. Jetzt
sind wir da.
Befinden wir uns im Spektrum der Erwachsenensexualität. Jetzt kommen da Fantasien. Es ist sehr genital fokussiert. Es ist auch recht hormongesteuert und es ist definitiv im Austausch mit anderen. Also jetzt sind wir im Übertragen auf und mit anderen.
Weißt du, was mir jetzt gerade neu Sinn kommt? Aber jetzt wo mir gesagt hat, das ist jetzt Ficken. Das ist ja etwas, was Kinder auch mega gerne sagen. Weißt du, so Ficken und Bumsen und Blasen und so Sachen und dann gerne noch Sprüchli dazu und so. Und das, obwohl das viele Kinder sagen, haben sie überhaupt keine Ahnung, was es ist. Also weißt du, vielleicht, dass man da auch noch mal so ein bisschen in der Warnung gibt. So manchmal, also in der Regel sind das einfach Wörter, wo sie merken, die Erwachsenen reagieren darauf oder auch ihre Peers. Genau. Und dementsprechend sagen sie das, um eben zu provozieren.
Ja. Kann man weiter sagen lassen, kann auch erklären, um was es geht. Entwicklungsstufengerecht, natürlich. Ich habe noch eine Einladung und zwar so unter dem Motto, Elternarbeit ist Selbstarbeit. Also oft sehen wir vielleicht vor allem im privaten Umfeld, aber auch jetzt in der therapeutischen Praxis, so eine transgenerationale Weitergabe. Also wenn wir Scham hatten, dann wird es eigentlich unreflektiert als Scham weitergegeben. Mhm. Oder wenn wir so rigide Moralvorstellungen von unseren Eltern bekommen haben, werden die mal weitergegeben. Oder wenn wir eine Sprachlosigkeit haben, dann bringen wir die auch weiter zu unseren Kindern. Meist überhaupt nicht bewusst oder mit einer bösen Absicht, sondern eben, weil wir nicht drüber nachdenken oder weil wir es nicht besser können. Und es ist auch völlig verständlich und logisch. Aus meiner Sicht bedeutet sexuelle Bildung zu Hause auch, dass man die eigenen Prägungen mal reflektiert und dass man durchaus auch seine Unsicherheiten anerkennen darf und aber auch bewusst entscheiden, was möchte ich denn weitergeben und was möchte ich gerne anders machen, jetzt im Vergleich zu wie ich es erlebt habe. Mhm.
Und für das muss man auch kein Sexologiestudium machen. Das kann man auch
muss gerne man kein Sexologiestudium
oder mit FreundInnen, PartnerInnen besprechen.
Ich finde, da reicht schon die Frage für sich selbst oder die Frage an sich selbst, wie hätte ich es denn gern gehabt? Mhm. So an zumindest da, wo man sich noch erinnert. Was hätte mir denn gut getan? Was hätte mich denn befähigt, eine gesunde sexuelle Entwicklung zu haben. Mhm. Und nochmal, Kinder orientieren sich weniger an perfekten Antworten und mehr an authentischer, emotionaler Kongruenz. Also Sätze wie, hey, das weiß ich gerade nicht oder da muss ich mal drüber nachdenken oder früher habe ich das anders gelernt. Das ist jetzt kein Autoritätsverlust, sondern das ist sehr wertvolles Modelllernen. Es ist okay, dass man nicht alles weiß. Dass man es nachliest, oder? Dass man nicht weiß, wie der Wind entsteht.
Wo der Wind
vielleicht war das so. Oh Gott.
Ja, vielleicht lässt
man darf zu. Man weiß es einfach nicht. Und kauft sich dann ein schönes Buch übers Wetter.
Ja, ich sag's dir, wenn wir draußen sind.
Oh boy. Ich habe noch mal so eine Zusammenfassung gemacht zum Abschluss. Falls man jetzt nicht so gut zugehört hat. Einfach nochmal in Kürze, was die sexuelle Entwicklung umfasst und wie Kinder und Jugendliche Sexualität lernen. Also die Lernfelder in der sexuellen Entwicklung sind die eigene Erregung erkennen und lernen, wie man sie lustvoll gestaltet. Dann wissen, was man anziehend findet. Eine emotionale und sexuelle Erregung miteinander verbinden. Dann irgendwann mal Fantasien entwickeln, die in die Sexualität integrieren und erweitern. sich im eigenen Geschlecht wohlfühlen, ein positives Körpergefühl entwickeln, eine sexuelle Kompetenz und Selbstsicherheit erfahren dürfen, ja, und dann andere Menschen sexuell begehren und emotionale und körperliche Nähe miteinander verbinden. Das sind so die Entwicklungslernfelder, die wir eben schon als Kinder früh beginnen, die damit direkt noch nichts zu tun haben, aber was wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, bis ans Lebensende ja machen und noch dranbleiben. Mhm. Und bei Kindern geschieht das eben auf unterschiedlichen Wegen. Zum einen die natürliche Entwicklung, also Kinder lernen vieles selbst, aus innerer Motivation heraus, sie müssen das nirgends sehen und abgucken. Es passiert über spielerisches Erkunden, im Spiel und durch Ausprobieren. Das kann sie auf spätere Beziehungen vorbereiten. Dann das Thema soziale Vorbilder, also Beobachten von Erwachsenen, Beziehungen, Umgangsweisen. Was wird eigentlich bei uns zu Hause gemacht? Sehe ich meine Eltern nackt oder nicht? Was verstehe ich? Macht eine Frau, macht ein Mann? Oder gibt es da keine klaren Bilder? Dann das Thema Begleitung durch Sprache, also interessierte, empathische Anleitung, differenzierte, klare Sprache über Körper und Gefühle. Man darf Penis sagen, man darf Vulva sagen, man darf Vagina sagen.
Unbedingt.
Man darf Brüste sagen, man darf Anus sagen. Darf man Popoloch, ist auch okay, oder? Erstmal.
Ja, aber besser als Rosette. Das habe ich nachher so nicht gern.
Genau. Ja, und dann bleibt und ist alles eine sinnliche Erfahrung. Also diese Körpererfahrungen im Alltag, die passieren übers praktische Üben, übers zufällige Erfahren. Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge.
Sehr, sehr toll. Hey, ich habe wirklich das Gefühl, das wird eine Folge sein, wo so viel weitergeleitet wird, weil es wie viele Menschen einfach zu irgendeinem Zeitpunkt das Thema wird und immer noch so viel Unsicherheit da ist. Und zu mir hat heute eine Lernende gesagt, als ich gesagt habe, ich gehe einen Podcast aufnehmen, hat sie mir gesagt, ja, welches Thema? Und ich habe gesagt, du bist am Vorbereiten, eben so sexuelle Bildung bei Kindern. Das muss ich dann unbedingt hören, wenn ich die Mami werde.
Ah, oh je. Yeah. Die kann das jetzt schon hören. Die soll das jetzt schon mal hören. Dann hat sie schon.
Ja, ja, so eine Rock.
Dann ist es schon mal da.
Ja.
Danke, dass du mit in dieses Universum mit mir gereist bist.
Sehr gern. Mit dir reise ich überall her, das weißt.
Und jetzt schwingen wir das Pendulum wieder oder bleiben wir noch bei den Kindern?
Nein, fertig. Also, wir machen etwas ganz, ganz anderes. Und zwar widmen wir uns dem Thema Sexsucht. Gibt es das? Wie sieht das aus? Wie wird das klinisch definiert? Und was kann man machen, wenn man betroffen ist?
Super. Da freuen sich jetzt wahrscheinlich einige drauf.
Ja.
Wie finde ich eine sexsüchtige Volleyballspielerin aus Schweden?
Ja, das ist wirklich. Aber das ist dann eben auch ein spannendes Thema. So, weißt du, dass es bei Frauen immer noch so positiv konnotiert
total
wird. Weißt, das ist eben nicht mehr vorbei.
So ein Klischee, oder? Hey, ja, dann freue ich mich sehr drauf beim Myth-Busting mit dir in 2 Wochen. Mhm. Wunderbärchen.
Super.
Super, super. Dann bedanken wir uns wie immer recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Wünschen euch eine fabulöse, gesunde Zeit. Schickt uns gerne Feedback, wenn ihr welches habt. Wir lieben es, besser zu werden und zu lernen. Und dann bleibt uns nichts weiter zu sagen, als möge die Lust mit dir sein.